Wir haben heute Morgen versucht, den Herrn Jesus zu betrachten und ihn zu sehen als den Evangelisten, als den Knecht des Herrn, als einen Menschen, von dem seine Gegner behaupteten, er wäre ein Freund der Zöllner und der Sünder, ein Fresser und ein Weinsäufer. Einfach weil er so viel Zeit verbrachte mit Ungläubigen und versuchte, sie für das Evangelium zu gewinnen. Und wir haben heute Morgen auch gesehen, wie wichtig es ist, dass wir in unserem Leben dafür schauen, dass unser Leben dem Herrn Jesus ähnlich ist in diesem Punkt. Weil es ein so wichtiger Punkt ist. Weil wir in diesem Punkt nicht einen Fehler begehen dürfen, sonst kann es sein, dass wir wirklich am Willen Gottes vorbeileben und an unserer Berufung vorbeileben. Denn wir müssen einfach dein Herz haben für die Leute, die um uns herum sind. Weil Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es ihn nicht gereut hat, sein Liebstes dahin zu geben, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und der Apostel sagt dann später, ja, aber wie sollen sie glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn da nicht einer ist, der predigt? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und wir wissen, dass die Sendung, die Mission etwas ist, was Gott an jeden Einzelnen von uns gerichtet hat. Und es ist mir, und ich möchte es hier einfach noch einmal sagen, eine besondere Freude, dass doch etliche jetzt, die durch diese Freizeit gegangen sind, sich vorbereiten oder bereits auf dem Missionsfeld sind. Wir haben Cornelius hier, Helmut, und es gibt noch mehr, es gibt noch andere. Und vielleicht, wirklich, wir wissen nicht, vielleicht sitzt irgendjemand hier in den Reihen und in dieser Freizeit möchte Gott ihm den Finger ganz besonders aufs Herz legen. Es gibt in Italien einen Schlager, der heißt, man kann mehr geben. Man kann mehr geben. Und das gilt ganz besonders für uns. Si può dare di più. Ja, man kann mehr geben. Man kann auch dem Herrn noch mehr geben. Und man kann auch einfach mindestens beginnen, dafür zu beten. Und sagen, Herr, wenn wir doch von diesen Stämmen hören und die rufen nach Missionaren, wäre es denn nicht besser, wir würden irgendwie doch unser Leben auch diesem Zweck zur Verfügung stellen. Könnten wir nicht mindestens mal beginnen zu beten? Herr, sende mich. Das ist so ein gefährliches Gebet, aber mindestens mal anfangen. Wenn du das ein Jahr betest und dann wieder zur Freizeit kommst. Ja, wir wollen wirklich hoffen und beten, dass einfach doch noch da und dort Großes geschieht und junge Menschen oder auch nicht mehr junge Menschen einfach ihr Leben ganz dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen und bitten, Herr, sende doch mich, auch wenn ich völlig unbegabt bin, ich habe nicht so gute Begabungen, aber ich möchte einfach dir noch mehr dienen. Es fällt mir jetzt wirklich schwer, mich auf mein Thema zu konzentrieren, aber es hat doch irgendwie einen Zusammenhang damit. Ich möchte heute Abend etwas ganz Einfaches euch weiter sagen, das irgendwie noch zum Thema von heute Morgen gehört, sondern ganz kurz einfach noch auf die Gewohnheiten im Leben unseres Herrn Jesus aufmerksam machen. Es ist ganz interessant zu schauen, was denn seine Gewohnheiten waren. Denn Gewohnheiten sind doch etwas, was auch unseren Lebensstil prägen. Und Wir haben heute Morgen von Evangelisation gesprochen und das muss natürlich anfangen dort, wo wir sind, in unserem Jerusalem, das heißt in unserer unmittelbaren Umgebung. Und jeder von uns ist berufen, ein Menschenfischer zu werden, ein Mitarbeiter Gottes zu sein, und ein jeder von uns ist berufen, das Evangelium weiterzutragen. Da muss man nicht eine besondere Gnadengabe des Evangelisten haben. Jeder Christ, jedes Kind Gottes ist berufen, Zeugnis zu sein, Licht zu sein, Salz zu sein, das Evangelium weiterzusagen. Vielleicht haben wir nicht die besondere Gabe des Evangelisten. Aber jeder von uns ist berufen, in dieser Welt zu stehen als ein Licht, das da leuchtet an einem dunklen Ort. Und jeder von uns ist berufen, Gottes Wort weiterzusagen. Jeder von uns soll dies tun. In seiner Umgebung, mit seinen Möglichkeiten. Und Gott zur Ehre. Und jeder von uns sollte dieser tiefe Wunsch in seinem Herzen tragen, Menschen zu Jesus zu führen. Es gibt im Leben doch da und dort auch schöne Sachen, die wir erleben, Freude, die wir erleben dürfen, aber es gibt eine Freude als Christ, die ist unübertrefflich. Und es ist die Freude, die Gott in unser Herz legt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Wenn wir mit einem Freund über den Herrn Jesus reden dürfen. Und wenn wir dann sehen, dass er sich später sogar irgendwo einmal bekehrt, ist doch eine gewaltige. Und das sind die wahren Werte, die wahren Dinge, die unser Leben erfüllen sollen. Und darum müssen wir einfach gut trainieren. Und wir müssen uns eine Gewohnheit machen. Irgendwie. Eine Gewohnheit, so zu leben, dass Evangelisieren und das Reden mit Ungläubigen so etwas ganz Natürliches wird. Nicht etwas Gekünsteltes, nicht etwas, das wir irgendwie erfinden müssen oder wo wir irgendwie eine Show abspielen oder irgendwie ein Theater aufführen müssen, sondern etwas ganz Normales, ganz Natürliches. Es sollte eine Gewohnheit werden, so wie unser Herr Jesus Gewohnheiten hatte. In seinem irdischen Leben, so sollte auch in unserem Leben dies eine Gewohnheit sein. Mit den Menschen zu leben und mit ihnen zu reden und die Leute um uns herum einfach so natürlich anzusprechen, dass sie einfach nicht anders können, als sich früher oder später Gedanken zu machen über unseren Herrn und über das Evangelium und über ihre Seele. Noch einmal, man muss nicht ein berufener Evangelist sein, um das zu tun, sondern es sollte eine Gewohnheit sein in unserem Leben. Nun, ich habe drei Verse gefunden in dem Evangelium, vielleicht findet noch jemand anders, andere Verse, andere Themen, wo wir doch sehen, was unser Herr Jesus für Gewohnheiten hatte. Und es ist einfach so motivierend, es ist so frisch, es ist so schön, wenn wir ihn betrachten und etwas von ihm sehen und irgendwie dann versuchen, ihm gleich zu werden. Das erste steht geschrieben im Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 16. Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattage in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Das war natürlich eine Sitte, eine Gewohnheit eines jeden Juden. Die Juden hatten die Gewohnheit, die Sitte am Samstag, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Aber es war eine gute Gewohnheit, weil es hat ihm Gelegenheit gegeben, die Schriften zu öffnen und von dem Evangelium zu zeugen, von seinem Gott zu zeugen und auf eine wunderbare Verheißung aufmerksam zu machen, die sich vor ihren Ohren erfüllt hatte. Es ist einfach wunderbar, wenn wir unseren Herrn sehen. Und wir wollen irgendwie uns Gedanken machen, wie können wir jetzt vom Herrn Jesus etwas lernen und aus dieser seiner Gewohnheit etwas auch in unser Leben hineinbringen. Nun, die Synagoge, die bestand aus Juden. Und da waren ja, wie man sagen, die meisten ungläubig. Aber diese Juden, sie hatten einfach die Gepflogenheit, die Bibel aufzumachen und über das Gesetz Mose und das Alte Testament Worte zu hören. Und der Herr Jesus ist immer dahin gegangen und hat dann versucht, natürlich ihnen etwas weiterzugeben. Was könnte das für uns bedeuten? Das ist die Frage. Also auf der einen Seite könnte das bedeuten, dass wir ganz sicher treu sein sollen, auch in unseren Versammlungszusammenkünften. Weil ja dort auch Gottes Wort gelesen wird und weil sich der Jesus in seiner Gemeinde offenbart, weil er sich offenbart dort, wo seine Kinder zusammenkommen und weil Gemeindestunden, Versammlungsstunden, auch gewaltige Evangelisationsstunden sind. Wir in Italien, wir laden die Leute gerne ein zu unseren Gemeindestunden. Und wir haben es schon oft erlebt, dass wenn sie kommen, obwohl sie nicht so viel verstehen von der Sache, also von Hörer, Theologie, aber da sollten wir ja sowieso einfach lernen, viel einfacher zu reden in unseren ganz normalen Bibelstunden. Nicht so, einfach so, dass auch ein Ungläubiger es verstehen kann. Dann werden Gemeindestunden doch zu etwas gewaltig evangelistisch. Da muss man nicht extra eine Evangelisation organisieren, wie es in verschiedenen Gemeinden üblich ist, dass man einmal im Jahr eine Woche evangelisiert. Und dann sagt man, jetzt machen wir Evangelisation, so wie Evangelisation etwas wäre, was man machen kann. Man kann doch das nicht machen. Evangelisation ist doch etwas Beständiges, etwas, das jeden Tag automatisch, ganz natürlich geschieht durch unser Leben, unser Zeugnis und auch durch unsere Gemeindeversammlung. Und wir sollten die Gewohnheit haben, in unserer Versammlungsstunden so uns zu geben und so Gottes Wort weiterzusagen und so den Herrn anzubeten, dass auch ein Unkundiger, dass auch ein Ungläubiger kommen kann, zu jeder Zeit, und dass er etwas vom Evangelium hören kann und dass sein Herz getroffen, wirklich getroffen wird. Wir sehen das im Neuen Testament, wo ich glaube, das einzige Mal, wo etwas steht von einer evangelistischen Versammlungsstunde, sonst lese ich nämlich im Neuen Testament, glaube ich, nichts davon, da steht geschrieben im 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Und da geht es genau um die Versammlung. Es geht um das Zusammenkommen der Gläubigen. Und schaut mal, was für Gewaltiges geschehen kann, wenn Christen zusammenkommen und wenn sie wirklich den Herrn anrufen und den Herrn in ihrer Mitte haben und Gottes Wort weitergeben. Vers 24, 1. Korinther 14, 24 und 25. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, das ist doch eine Evangelisationsstunde. So wird er von allen überführt, von allen beurteilt, das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und also auf sein Angesicht fallen wird er Gott anbeten und verkündigen. Was wird er sagen? Dass Gott wirklich unter euch ist. Das ist Evangelisation und das sollte geschehen. Jede Woche, immer. Und es sollte etwas Normales sein, wenn zu unseren Versammlungsstunden Unkundige und Ungläubige hereinkommen. Und wenn sie einfach da sitzen und die Brüder den Herrn Jesus verkündigen und das Evangelium verkündigen und wenn man zur Ehre Gottes singt und ihn Lob preist und bezeugt, was Gott Großes an unseren Herzen getan hat. Wie gewaltig kann doch der Heilige Geist wirken in einer Gemeinde schon. Ich glaube wirklich, dass zur Evangelisation heute diese zwei Punkte ganz wichtig sind. Erstens, dass wir es lernen müssen, was wir heute Morgen sagten. Wir müssen lernen, mit Ungläubigen Zeit zu verbringen. Wir müssen es lernen, irgendwie Kontakte zu pflegen. Wir müssen es lernen, ihre Herzen zu gewinnen. Natürlich müssen wir das lernen. Aber wir müssen es genauso machen, wie der Herr Jesus es auch machte. So wie wir es heute Morgen gelesen haben. Das ist das Erste. Beziehungen. Zeit verbringen. So wie Jesus es machte. So müssen wir es auch machen. Persönliche Evangelisation an unserem Arbeitsplatz, Umfeld, wo wir sind, wo wir stehen, das ist absolut notwendig. Und das zweite, wichtige, grundsätzliche in der Evangelisation heute, das sind Versammlungsstunden, die wirklich lebendig sind, wo Gottes Wort lebendig ist. Man muss nicht etwas künsteln, einfach den Herrn anbeten. Und einfach das Evangelium predigen und einfach das den Leuten und der ganzen Versammlung weitergeben, was der Heilige Geist uns aufs Herz geredet hat. Aber bleiben wir doch einfach auch einfach in der Verkündigung. So wie der Herr Jesus einfach geredet hat. Wir werden das dann noch sehen, wie einfach doch Jesus immer geredet hat. So dass sich auch unkundige und auch ganz einfache Leute seine Rede verstehen können. Wenn wir diese beiden Sachen beherzigen, dann wird unsere Evangelisation gewaltig sein. Und es ist auch ganz wichtig für eine Gemeinde, dass nicht nur Gläubige aus anderen Gemeinden hinzukommen, sondern dass auch Ungläubige sich aus der Welt bekehren. Das ist so wichtig. Und dass wir das erleben dürfen. Und wenn diese zwei Punkte stimmen, dann können wir wirklich sagen, der Herr beginnt Großes zu tun. Und ich freue mich auch so über unsere letzten Entwicklungen in der Gemeinde in Bussolengo, wo ich bin. Also das ist mir so eine Freude. Wenn einfach jedes Mal am Sonntagmorgen Ungläubige kommen. Ja, die kommen am Sonntagmorgen zum Brotbrechen. Ist doch gewaltig! Und die sitzen da und die dürfen nicht am Brotbrechen teilnehmen. Sie wissen ganz genau warum. Ich bin noch nicht gläubig. Es wird ihnen auch gesagt, da stoßen sie sich auch nicht dran, weil sie wissen ja, dass sie noch nicht bekehrt sind. Und dann hören sie Gottes Wort und sie hören die Lieder und das Singen und von Herzen und die Brüder, die Worte weitergeben und sie merken etwas von der Liebe, die da ist zum Herrn Jesus. Das ist doch gewaltig. Ich habe diesen Sonntag mit einem Freund von mir telefoniert, der ist noch nicht gläubig, aber der war am Sonntag bei uns in der Gemeinde. Da hat er mir gesagt, Walter, ich muss dir sagen, deine Brüder da in der Gemeinde, wirklich, auch wenn du nicht da bist, aber die machen das wirklich gut. Hat er mir gesagt, weißt du, ich dachte mir zuerst, ach, wenn du nicht da bist, die, aber ich muss mich heute wirklich, muss das zurücknehmen, das ist nicht wahr, ich war heute Morgen da und die haben wirklich Gott angebetet und das war wirklich gut. Ist das schön? Und wenn Leute angezogen werden von einem Lobpreis, von Anbetern, und sie einfach da sind und sich freuen, aber das setzt natürlich voraus, dass solches in unseren Versammlungsstunden geschieht. Dass da Geschwister sind, Brüder sind, die weissagen in diesem Sinn. Dass Unkundige und Ungläubige getroffen werden können und zusätzlich natürlich die Gläubigen auch aufgebaut werden. Da wollen wir doch wirklich beten dafür. Und soll es doch nicht so sein, bitte nicht, so wie in Hebräer 10 steht, leider, 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 Hebräer 10, Vers 25, wo steht, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist. Gleiches Wort, Gewohnheit. Ach. Es ist bei etlichen Geschwistern eine Gewohnheit geworden, nicht zu den Versammlungsstunden zu kommen. Und hier gibt es eine Grundregel. In der Gemeindestunde fehlt man nur, wenn man 42 Grad Fieber hat oder wenn man tot ist. Wir wollen damit einfach sagen, dass es ganz wichtig ist. Und dass wir einfach da sind. Denn schon die Gegenwart eines Kindes Gottes in der Versammlungsstunde bringt etwas. Die einfache Gegend. Du kommst vielleicht nur, sitzt auf deine Bank, vielleicht drängt dich der Herr nicht, ein Lied zu wünschen, vielleicht auch nicht zu beten, vielleicht auch nicht ein Wort weiterzugeben, du bist nur da, du sagst nicht, aber deine Gegenwart, sie redet schon. Und wie oft geschieht es doch, dass einfach das Präsentsein, das Beten, das stille Dasein oder ein freundlicher Blick, ein leuchtendes Angesicht eines Bruders oder einer Schwester so Wesentliches beiträgt zur Auferbauung der Gemeinde und zur Evangelisation der Ungläubigen, wenn sie kommen. Ja, laden wir sie doch ein. Warum laden wir sie nicht ein zu unseren Gemeindestunden? Ist doch kein frommer Club. Können doch kommen. Nötige sie. Wenn wir Beziehungen haben und diese Beziehungen irgendwie aufbauen, so wie wir es heute Morgen gehört haben, dann kommt irgendwann einmal der Moment, wo wir die Leute einladen müssen, wo wir sagen, willst du mit mir die Bibel lesen? Das können wir vielleicht zu Hause tun. Oder wir können auch sagen, kommst du einmal mit am Sonntagmorgen? Oder komm doch einfach einmal mit. Und wenn eine Gemeinde das lernt, einfach so zu leben, ja, wenn das eine Gewohnheit wird, Gottes Wort so zu leben, so zu lesen und so zu verkündigen, dass auch Ungläubige und Unkundigen etwas davon haben, ist doch gewaltig. Und da müssen wir uns wirklich prüfen. Sind unsere Versammlungsstunden auch Evangelisation? Also ich bin total dagegen. Eine Woche macht man Evangelisation im Jahr. Eine Evangelisation macht man nicht. Da sitzt man noch immer. Denn wenn wir es machen müssen, dann heißt das, dass wir das sonst nicht sind. Also Jesus, er hatte die Gewohnheit, in die Synagoge zu gehen und er hatte die Gewohnheit, dort auch Gottes Wort so auszulegen, dass die Leute etwas von ihm lernen konnten. Ganz sicher hat er aber die Gewohnheit, da hinzugehen. Ob er jedes Mal etwas gelesen hat, das wissen wir nicht. Der Apostel Paulus hat es ihm dann nachgemacht. Wunderbar auch zu sehen in Apostelgeschichte 17, Vers 2. Wortwörtlich kann man sagen, dasselbe steht über den Apostel Paulus. Wir doch sehen, wie ähnlich er dem Herrn Jesus war in allem. Da steht geschrieben, nach seiner Gewohnheit. Aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Wo? In der Synagoge. Genau dasselbe. Dieselbe Gewohnheit. Und was hat er dann gemacht? Indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Ist doch wunderbar. Und wir sollten einfach die Gewohnheit haben, das Evangelium so weiterzusagen. Ich würde das jetzt einfach praktisch auf uns so anwenden, dass wir in unseren Gemeindestunden doch die Gewohnheit haben, so den Herrn anzubeten, dass Ungläubige kommen können. Und wenn einmal einer aufstehen würde, echt, und ausrufen würde, ich habe heute erlebt, dass Gott wirklich in eurer Mitte ist, was wäre das für eine Freude? Die zweite Gewohnheit, die ich im Neuen Testament, in den Evangelien gefunden habe, vom Herrn Jesus, die steht im Markus-Evangelium, Kapitel 10. Markus-Evangelium, Kapitel 10. Und es geht natürlich in das hinein, was wir jetzt bereits gesagt haben. Markus 10, Vers 1. Und er stand auf von dannen und kommt in das Gebiet von Judäa und von jenseits des Jordan. Und wiederum kommen Volksmengen zu ihm zusammen, und wie er gewohnt war, lehrte er sie wiederum. Wie er gewohnt war, hat er sie gelehrt. Und wenn wir das Markus-Evangelium aufmerksam studieren und lesen und dann herausfinden wollen, welche Ausdrücke kommen hier besonders vor im Vergleich zu den anderen Evangelien, dann scheint es mir, dass es vor allem das Wort lehren, er lehrte sie, er unterwies sie, lehre, Belehrung, das kommt immer wieder vor. Weil er eben gewohnt war, die anderen zu belehren. Und das ist natürlich auch Evangelisation. Evangelisation heißt einfach, den Leuten etwas weitersagen über den Willen Gottes, über seinen Heilsplan. Das fällt uns heute so schwer. Und vom Herrn Jesus, es war einfach eine Gewohnheit. Wenn er irgendwo Menschen sah und eine Menschenmenge sich bildete, dann hat er sich dahingestellt und hat begonnen, sie zu lehren. Es waren natürlich auch andere Zeiten. Als heute könnte man nicht im Aldi sich hinstellen und irgendwo versuchen, mal so einfach die Leute zu lehren und sagen, ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, obwohl das gewisse Brüder auch machen. Ich denke da an meinen Freund Tommaso. Der war nämlich mit meiner Frau Jeanette im selben Laden. Es war so ein Lebensmittelgeschäft, als ein Erdbeben geschah. Und das hat also ziemlich fest gebebt. Und da waren viele Leute im Laden drin, der hat so gleich angefangen zu predigen. Das hat noch gebebt und der predigte schon. Aber das ist auch ein Bruder, der ist sich das so gewöhnt, einfach das Evangelium weiterzusagen, dass wenn es dann auch solche Situationen sich ergeben, dass es ihm ganz natürlich dann einfach ja, so einfach vom Herzen herauskommt, dass er das Evangelium weiterpredigt. Wir lesen, wenn der Herr Jesus lehrte, in Kapitel 1 von Markus zum Beispiel, lesen wir, Vers 21 und 22, und sie gehen hinein nach Kapernaum, und alsbald an dem Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Sie erstaunten über seine Lehre, steht hier geschrieben. Sie erstaunten nicht über seine Wunder oder über seine irgendwie Ausstrahlung. Sie erstaunten über seine Lehre. Und ich glaube, die Lehre des Herrn Jesus ist einfach so groß, auch wenn wir es den Ungläubigen sagen, dass wir doch vom Herrn Jesus lernen, seine Lehre, das Evangelium so weiterzulegen, dass die anderen einfach mit der Zeit doch in Staunen kommen. Herr hat doch einmal gesagt, bis das Herz voll ist, es geht der Mund über. Und ich habe irgendwie einfach den Eindruck, unser Herr ist viel zu wenig voll von diesen Sachen. Und dass wir dann so Mühe haben, mit den anderen über das Evangelium zu reden, so wie wenn es etwas wäre, was die Leute nicht wirklich ansprechen könnte. Natürlich ist das Evangelium das Einzige, das Wunderbarste. Wir haben so eine Gewalt geboten. Und das müssen wir eben lernen. Das Evangelium so weiterzugeben, dass es eine Gewohnheit wird. Nicht, dass wir immer alle anpredigen, 24 Stunden am Tag, aber dass wir einfach so gewohnheitsmäßig und so natürlich über den Herrn reden, dass die Leute einfach getroffen werden. Kapitel 6 im Markus-Evangelium. Kapitel 6, Vers 2, erster Teil. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren, und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher diesen solche? Sie erstaunten.
Und war es denn nicht auch die Lehre, waren es nicht die Worte des Herrn Jesus, die unsere Herzen gefangen nahmen? Die uns einfach so völlig in Erstaunen versetzt. Es sind doch dieselben Worte, die auch heute vielen Ungläubigen ins Herz kommen können. Dann Vers 6 im selben Kapitel. Und er verwunderte sich über den Unglauben und er ging durch die Dörfer ringsum und lehrte. Und dann Vers 30. Und die Apostel versammelten sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Ja, weil wenn einer dem Herrn Jesus nachfolgt, mit der Zeit macht er dieselben Dinge, die auch sein Meister tut. Und die Jünger, die haben das einfach so von ihrem Meister gelernt. Und dann war es für sie auch etwas ganz Natürliches. Und als der Herr Jesus dann aufgenommen wurde in den Himmel, da machten die einfach weiter. Und dann steht in der Apostelgeschichte geschrieben, aber sie verharrten in der Lehre der Apostel, sie verharrten in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in den Gebeten, und es steht geschrieben, dass sie mit einer gewaltigen Macht Zeugnis gaben von der Auferstehung des Herrn Jesus. Sie haben das einfach so von ihrem Meister gelernt, und wir müssen in seine Schule gehen und etwas von ihm lernen, wirklich. Noch Vers 34. Und als Jesus aus dem Schiffe trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, Brötchen auszuteilen. Nein, er fing an, sie vieles zu lehren. Er fing an, sie vieles zu lehren, weil er einfach sah in ihren Herzen, da ist so viel Elend, da ist so viel Not. Und wenn wir an unsere ungläubigen Bekannten und Freunde denken, versucht einmal, sie nur zu beobachten. Und ihr werdet finden, ihr werdet sehen, wie leer sie sind. Ihr werdet sehen, wie hoffnungslos, dass sie dahin leben. Ihr werdet sehen, dass ihr Herz schreit. Aber ihr werdet auch merken, dass diese Leute ablehnend sind gegen Frömmeleien. Aber dass sie die Lehre des Herrn Jesus vielleicht gerne hören würden. Und so müssen wir eine Unterscheidung machen zwischen Frömmeleien und Frommtun vor den Ungläubigen oder ihnen wirklich das Evangelium bringen. Das sind nämlich zwei verschiedene Sachen. Man kann so moralistisch, so Moralpredigten, so ganz kleine Sticheleien den Ungläubigen immer wieder, ja, weißt du, du bist halt noch, weißt du, und immer so Stichelei. Und der andere fühlt sich dann, ja, so von oben herab, das hat der Herr Jesus nicht so gemacht. Wir sollen sie doch einfach lehren. Wir sollen ihnen sagen, was die Worte Gottes sind. Vielleicht auch Bibelverse auswendig lernen, aber sie nicht dann einfach herunterdreschen, sondern in einer feinen Art und Weise den Ungläubigen vorlegen und ihnen sagen, weißt du, Herr Jesus, er will dir viel mehr geben. Wenn dein Leben leer ist. Weißt du, es steht etwas geschrieben in der Bibel. Herr Jesus hat ja mal gesagt, von Strömen lebendigen Wassers. Weißt du, was Gott in dein Leben alles hineingeben könnte? Möchtest du ihn nicht kennenlernen? Möchtest du nicht mehr von ihm hören? Komm doch einmal mit. Hör dir doch das mal an. Wollen wir mal zusammen ein Evangelium lesen? Lass dir Weisheit schenken. Irgendetwas. Aber wo du die Bibel aufmachen kannst und den anderen Gottes Wort lieb machen kannst. Dann noch Kapitel 7, Vers 7, ist auch eine wichtige Sache. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Eben nicht Menschengebote, Gottes Wort. Nicht Menschengebote, nicht Tradition, nicht Frömmelei. Die Worte des Herrn Jesus, seine Lehre. Und zwar so, dass die Leute dieselbe Reaktion haben können, wie sie damals hatten. Sie erstaunten über seine Lehre. Ja, der Herr Jesus, er hatte die Gewohnheit zu lehren. Er hatte die Gewohnheit, die Synagoge zu besuchen und er hatte die Gewohnheit zu lehren. Irgendwie scheint es mir, dass das doch mir etwas zu sagen hat in Bezug auf Evangelisation, in Bezug auf unsere Versammlungsstunden und auf die persönlichen Kontakte zu den Ungläubigen. Und dann noch etwas Drittes. Lukas 22, Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Es war die Gewohnheit unseres Herrn, sich ab und zu zurückzuziehen an diesen Ort, wahrscheinlich um dort im Gebet zu verweilen. Darum kannte nämlich Judas diesen Ort und darum wurde der Herr auch gefangen genommen, nachdem er ganz intensiv Gemeinschaft gehabt hatte mit seinem Vater. Ja, er hatte die Gewohnheit, sich zurückzuziehen. Er hatte die Gewohnheit, zu ringen und zu kämpfen in den Gebeten. Und das müssen wir einfach auch, diese Gewohnheit haben. Liebe Geschwister, wie sieht es aus in der Gemeindegebetsstunde? Das ist so etwas Desolates manchmal, weil da 3/4 von der Gemeinde erstens einmal fehlt. Stellt euch mal vor, jemand lädt einen Ungläubigen ein. Und er kommt und er sieht da 4, 5 Leutchen. Und er denkt, ja, ist das alles, was die da machen? Ja, wo sind denn die anderen? Ja, weißt du, die haben zu, ich habe nichts zu tun. Wird er sich fragen. Gemeindegebetstunde. Und dann Gewohnheit, einfach beten. Gewohnheitsmäßig zusammenkommen, treu sein im Gebet. Und in unseren Gebetsstunden, liebe Geschwister, ringen wir da auch für unsere ungläubigen Freunde. Wir sollten einfach ringen für die Leute. Wenn wir denken, sie gehen in die Hölle und wir können sonst schon nicht viel für sie tun, aber dass wir doch beten für sie und dass wir die Gewohnheit haben, für sie einzustehen, nicht nur für sie. Wir sollen auch beten für die Gemeinden, wir sollen beten für die Gläubigen, wir sollen beten für Mission, wir sollen beten für die Kranken, für die Alten. Wir haben so viel Gebetsanliegen, wir haben so viel Gebetsanliegen, dass wir uns gar nicht leisten können, in der Gebetsstunde nicht dabei zu sein. Wir sollen natürlich auch persönlich beten. Wir sollen ein persönliches Gebetsleben führen und regelmäßig. So wie es eine Gewohnheit sein sollte in unserem Leben. Für unsere ungläubigen Freunde und Bekannten beten. Ringen! Wann haben wir zuletzt gefleht vor dem Angesicht Gottes? Für die Rettung unserer Bekannten und Verwandten, und zwar so wie Paulus flehte. Der so weit ging im Flehen vor Gott, dass er selber die Verdammnis vorgezogen hätte, seinen Verwandten zugute. Haben wir das einmal empfunden im Gebet? Das ist nicht eine Liebe, die wir haben, sondern es ist die Liebe des Christus, die uns drängt. Es ist die Liebe Gottes, die Leute erreichen und auch retten will. Denn Gott hat ein viel größeres Anliegen für diese Welt als wir. Und es ist das Sehnen und es ist die Last des Heiligen Geistes, die wir im Gebet auf unseren Herzen spüren und dann auch vor Gott bringen dürfen. O Herr, rette du doch Seelen. Und dann sollte in unserem Gebetsleben gewohnheitsmäßig auch der Satz folgen, Herr, schenk mir doch an diesem Tag irgendwie eine Möglichkeit, mit einem Menschen irgendetwas über dich weiterzugeben. Irgendwie. Herr Jesus, mach mir doch die Augen auf. Und wenn wir so beten am Morgen, dann wird es sein, dass am nächsten Tag irgendwann eine Gelegenheit sich bieten wird. Und wenn wir gebetet haben und dies dann auch erwarten, dann werden wir dann auch bereit sein, Zeugnis zu geben und anderen um uns herum ein Licht zu sein. Es ist so traurig, dass so vielen von uns irgendwie die Last für unsere ungläubigen Bekannten und Freunde und Verwandten abhanden gekommen ist. Und dass wir uns irgendwie damit abgefunden haben, die gehen in die Hölle. Kannst nicht tun, wollen nicht tun, gehen in die Hölle. Das darf nicht sein. Darf nicht sein. So sollen wir doch auch die Gewohnheit haben, wie hier der Herr Jesus, dass wir uns zurückziehen. Und dass wir wirklich vor dem Herrn schreien und rufen. Natürlich auch für die Gläubigen, für die Versammlungen, für die Missionsarbeit. Natürlich auch. Nicht nur. Auch. Ich denke hier an das Seufzen des Herrn Jesus, als er zum Grab des Lazarus kam. Da haben die Leute gemeint, er seufze, er weine, weil er den Lazarus so sehr liebte und dieser nun verstorben wäre. Ich glaube das nicht. Herr Jesus, es steht hier, er war tief berührt in seinem inneren Wesen. Er war bestürzt und er weinte. Ganz sicher, weil er sich mit diesem Unglauben und mit dieser Grabessituation in den Herzen der Menschen, die dort sich versammelt hatten und mit all diesen Juden, die da waren, die einfach noch so in der Finsternis waren, damit auseinandersetzen musste. Und irgendwie sollten wir doch auch irgendetwas von diesem immer wieder empfinden. Der Jesus, er wurde innerlich bewegt, als er die Volksmengen sah. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir so hören von Stämmen und die Landkarte hier, aber irgendwie geht uns das alles auch etwas an. Aber das beginnt alles bei mir zu Hause, im Beruf. Das beginnt alles in meiner Nachbarschaft. Das beginnt alles dort, wo ich jetzt stehe. Und da sind wir gerufen, Zeugen zu sein und dem Herrn Jesus nachzufolgen. Der Jesus hatte Gewohnheiten. Wir sollten auch Gewohnheiten haben. Wir sollten gewohnheitsmäßig evangelisieren. Gewohnheitsmäßig in die Versammlungsstunden kommen und gewohnheitsmäßig diese Welt über das Evangelium aufklären, es ihnen verkündigen. Das sollte ein Lebensstil werden. Dass es uns gar keine Mühe mehr macht. So dass es gar nicht mehr gekünstelt und irgendwie krampfhaft geschehen muss. Sondern einfach ganz natürlich. Und was für eine Freude wird das sein. Denn ich glaube eines nicht. Ich glaube nicht, dass in dieser Welt niemand mehr zu retten ist. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass hier in der Nähe von Schoppen und dort, wo wir wohnen, dass niemand mehr zu retten ist. Glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass da noch viele Seelen sind, die innerlich doch zu Gott schreien, dass sie ihn suchen, aber sie wissen nicht wie. Und jetzt haben wir eine große Aufgabe. Eine ganz gewaltige Aufgabe. Und wenn wir diese Aufgabe wahrnehmen, ich glaube, dass wir dann dem Herrn irgendwie einfach ähnlicher sein werden. In unserem ganzen Leben. Und wenn jemand dem Herrn dienen will und jemand sitzt hier und er weiß nicht, was er tun soll, wenn er nach Hause geht, beginn doch einfach so. Beginn doch einfach so. Beginn das Evangelium zu verkünden. Setz dich ein für Ungläubige. Nimm dir Zeit. Und ich möchte noch ein Wort sagen an Gemeinde, Älteste und an Verantwortliche. Auch die Gemeinde hat eine Verantwortung, dass die Gemeindestunden so sind, dass wir Ungläubige einladen können. Dass sie Gottes Wort hören und dass Gottes Geist in ihrem Leben doch Gewaltiges wirken kann. Wollen wir uns da immer wieder prüfen und uns vor den Herrn stellen und fragen, sind unsere Gemeindestunden so? Und wenn die Gemeindestunde nicht so ist, wenn das trocken ist und irgendwie könnte man das einem Ungläubigen nicht zumuten, dann müssen wir uns fragen, dann stimmt doch irgendwo etwas nicht in unserem Herzen. Stimmt doch irgendetwas nicht. Unsere Gemeindestunden sollten doch gekennzeichnet sein von Freude und von Dankbarkeit und von Anbetung. Und die Brüder, die ein Wort haben vom Herrn, die sollten doch vom Herrn gebraucht werden, um nicht nur Gläubige zu erbauen, sondern auch zum Herzen der Ungläubigen zu reden. Das gibt Freude. Das gibt Freude. Wollen wir noch beten? Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, aber vor allem wollen wir dich anbeten für dein Vorbild. O Gott, was bist du für ein Evangelist? Wir wollen dich anbeten, weil du der Knecht Gottes bist. Und weil du uns vorgelebt hast, was es heißt, in dieser Welt Licht und Salz zu sein. Herr Jesus, wir beten dich an. Wir können dich von allen Seiten betrachten. Wir können dich sehen als den ewigen Sohn, aber wir sehen dich auch als den Evangelisten, als den Knecht, als den Diener. Wir sehen dich als den Lehrer. Und wir können dich nur anbeten, weil du einfach immer vorkommst. Und es zieht unsere Herzen hin zu dir. Und Herr, wir möchten einfach bekräftigen heute Abend und dir sagen, schenk doch, Herr Jesus, dass unser Leben einfach dir ähnlicher wird. Herr, gib, dass man mehr von dir sieht in unserem Lebensstil, in unserem Wandel, in unseren Gewohnheiten. Herr, gib Gnade, dass wir solche sind, die Werkzeuge sind, die du gebrauchen kannst zur Rettung der Ungläubigen. Herr, wir wollen dich das bitten, dort wo wir stehen. Gib uns einfach eine neue Last. Schenk, dass wir einfach ganz neu bluten innerlich. Wir können es aus uns selber nicht, es muss deine Liebe sein, die uns drängt, Herr, nur du allein kannst es in uns wirken. Und gib Gnade, Herr Jesus, dass ein jeder von uns die Freude hat, wenn wir uns, wenn es so sein soll, nächstes Jahr hier wieder sehen, dass wir doch jemanden zu dir bringen konnten. Und dass wir es bezeugen können, Herr, du hast Großes gewirkt. Herr, schenke du das. Wir bitten dich.